Also wenn wir normalerweise darüber sprechen, wie sich Gesellschaften so im Großen und Ganzen verändern, dann denken wir ja meistens an gigantische, extrem langsame Prozesse.
Richtig, so Dinge, die Jahrzehnte dauern.
Genau. Stell dir einfach mal ein massives Frachtschiff vor, das irgendwie ewig braucht, um den Kurs zu wechseln. Du drehst am Steuerrad und gefühlt passiert monatelang einfach gar nichts.
Ja, das ist so das Standardbild von Geschichte, das wir alle im Kopf haben.
Aber die Geschichte, auf die wir uns heute in unserer tiefgehenden Analyse stürzen, die zerstört dieses Bild halt komplett. Da ist plötzlich gar kein Steuerrad mehr da.
Absolut nicht, nein.
Stattdessen wird der Mann, der gerade noch versucht hat, dieses Schiff mit aller Macht zu versenken, plötzlich zum neuen Navigator ernannt. Und das nicht über Jahre, sondern innerhalb von ein paar Tagen.
Was historisch gesehen wirklich ein absolutes Paradoxon ist.
Vollkommen. Und genau das ist unsere heutige Mission. Wir tauchen tief in die Aufzeichnungen von Dr. Craig Keeners 12. Vorlesung über die Apostelgeschichte ein, genauer gesagt Kapitel 9. Wir wollen entschlüsseln, wie so eine radikale persönliche Transformation ganze gesellschaftliche Barrieren einreißen kann.
Und das Quellenmaterial ist wirklich faszinierend, weil es tief in die damaligen soziologischen Mechanismen reingeht.
Ja, wir reden hier über antikes Networking, über medizinisch gesehen lebensgefährliche Fastenkuren und stinkende Lederwerkstätten, die mal ebenso den Verlauf der Weltgeschichte verändert haben.
Genau. Wenn wir uns anschauen, wie diese kleine, gejagte jüdische Sekte zu einer Weltbewegung wurde, dann war der Auslöser eben keine langsame diplomatische Annäherung. Es war ein brutaler Schockmoment, der das Weltbild eines einzelnen, extrem einflussreichen Mannes völlig pulverisiert hat.
Wir sprechen hier natürlich von Saulus, ein Mann, der zu diesem Zeitpunkt als, intellektuelles Schwergewicht und gnadenloser Inquisitor diese neue Bewegung jagt. Die Bewegung, die sich selbst damals übrigens Der Weg nannte.
Richtig, Der Weg. Das war ja kein zufälliger Name.
Nee, überhaupt nicht. In der jüdischen Weisheitsliteratur der damaligen Zeit sprach man oft vom Weg der Wahrheit. Die Essener haben den Begriff genutzt. Johannes der Täufer predigte den Weg des Herrn. Das war also so ein hochgradig aufgeladener Titel, mit dem sie signalisierten, wir sind die Erfüllung der alten Versprechen.
Und genau das war das Problem für Saulus. Er sah in diesem Anspruch eine existenzielle Bedrohung für die reine Lehre. Er war da ja auch kein, sagen wir mal, einsamer Wolf, der auf eigene Faust handelte.
Nein, der war hochgradig vernetzt.
Absolut. Die Quelle beschreibt sehr schön, wie er das mächtigste Werkzeug der antiken Welt nutzte, das Patronagesystem. Er besorgt sich Empfehlungsschreiben vom Hohepriester, sehr wahrscheinlich war das Kaiphas.
Und diese Briefe waren extrem wichtig, oder?
Das war das absolute Rückgrat der antiken Gesellschaft. Es ging da um ein striktes System von Reziprozität. Also, jemand von hohem Status bürgt für dich und im Gegenzug schuldest du ihm absolute Loyalität.
Das ist im Grunde antikes Networking auf Steroiden. Ich meine, Cicero, der berühmte römische Redner, der hat das ja geradezu perfektioniert.
Oh ja, Cicero war ein Meister darin.
Ein ganzes Buch seiner Briefsammlungen besteht eigentlich nur aus solchen Empfehlungsschreiben. Das war eine knallharte Währung nach dem Motto, ich habe dir damals geholfen, jetzt steht dieser Typ unter meinem Schutz, also tu mir den Gefallen und beweis deine Loyalität.
Exakt so lief das. Und Saulus nutzt genau diese Hebelwirkung. Mit diesen Briefen von Kaiphas signalisiert er jeder Synagoge in Damaskus, dass die höchste Autorität Jerusalems hinter ihm steht. Wer sich ihm in den Weg stellt, stellt sich gegen den Hohepriester.
Okay, also mit dieser massiven institutionellen Macht im Rücken macht er sich dann auf den Weg nach Damaskus. Das ist ja auch kein Wochenendspaziergang gewesen.
Nein, wir sprechen hier von einem Fußmarsch von etwa 220 Kilometern.
Wahnsinn!
Das dauerte in der Antike gut 6 Tage durch ziemlich unwirtliches Gelände. 6 Tage, in denen Saulus eigentlich nichts anderes tun konnte, als sich geistig auf diese Verhaftungen vorzubereiten und, seinen Eifer weiter anzufachen.
Und dann, kurz vor dem Ziel, ändert sich alles. Die Quelle beschreibt dieses plötzliche, extrem helle Licht vom Himmel. Theologisch und historisch wird das ja als die Schekina-Herrlichkeit identifiziert.
Genau, die Schekina. Das ist ein extrem wichtiger Begriff hier.
Das überliest man ja heute oft so leicht. Aber für einen streng gläubigen Pharisäer wie Saulus war das nicht einfach nur ein greller Blitz am Himmel, oder?
Überhaupt nicht. Die Schekina ist die physische, ja fast schon erdrückende Manifestation der Präsenz Gottes. Das ist die Herrlichkeit, die das Allerheiligste im Tempel erfüllte, ein Ort, wo selbst der Hohepriester nur einmal im Jahr und das mit Todesangst reingehen durfte.
Krass. Und dann wird dieser Pharisäer auf offener Straße von genau diesem Licht umhüllt und eine Stimme ruft seinen Namen. In einer Doppelung. Saulus, Saulus. Da muss doch sofort so ein alttestamentliches Muster bei ihm greifen.
Ja, hundertprozentig. Gott ruft Abraham so, als er Isaak opfern soll. Er ruft Moses so aus dem brennenden Dornbusch.
Also muss Saulus in dem Moment am Boden liegen und sich denken, Jackpot, ich habe die ultimative Bestätigung von Gott persönlich für meine Mission. Er erwartet wahrscheinlich ein Lob für seine tolle Arbeit bei der Ketzerverfolgung.
Und genau das macht die literarische Spannung der Quelle hier so meisterhaft. Sie baut diese elitäre Erwartungshaltung auf und der Aufprall auf die Realität ist dann so hart wie nur möglich. Die Stimme lobt ihn eben nicht.
Sondern sie fragt,
warum verfolgst du mich? Genau. Nicht etwa, warum verfolgst du meine Anhänger, sondern mich. In diesem einzigen Satz kollabiert die komplette theologische Welt von Saulus.
Das ändert ja wirklich alles.
Ja, weil die Identifikation so radikal ist. Wer die Anhänger angreift, greift Jesus selbst an. Für Saulus heißt das, der Gott, dem er sein ganzes Leben gewidmet hat, steht auf der Seite seiner schlimmsten Feinde.
Ich stelle mir das so vor, dass es, als würdest du ein unfassbar aggressives Corporate Takeover anführen. Du stürmst dieses Bürogebäude, feuerst die Angestellten, du fühlst dich als der absolute Held im Namen des Aufsichtsrats und plötzlich steht der CEO, den du eigentlich zu verteidigen glaubtest, vor dir und feuert dich.
Ein ziemlich treffender Vergleich, ja.
Auf den Chef. Was Saulus dann tut, zeigt ja auch, wie tief dieser Schock saß. Er ist ja dann blind, wird nach Damaskus geführt und fastet 3 Tage lang. Und zwar komplett ohne Wasser. Medizinisch gesehen ist das ja absoluter Wahnsinn. Nach 72 Stunden ohne Flüssigkeit in diesem Klima da setzt doch die Nierenfunktion aus. Warum geht er dieses extreme Risiko ein?
Dieses Fasten ist wirklich der Schlüssel hier. In der antiken jüdischen Tradition war Fasten eng mit existenzieller Trauer verbunden. Saulus sitzt da 3 Tage in kompletter Dunkelheit. Er realisiert, dass sein brillanter Intellekt und seine makellose Ausbildung ihn direkt in die Opposition zu Gott geführt haben.
Sein altes Ich stirbt da quasi.
Exakt. Die Identität als angesehener Pharisäer wird in diesen 3 Tagen komplett zerstört. Der körperliche Entzug ist eigentlich nur der äußere Ausdruck dieser inneren Zerstörung. Er muss komplett entleert werden, bevor da etwas Neues wachsen kann.
Aber das bringt uns zu einem riesigen logistischen Problem, finde ich. Wir haben da jetzt einen Mann, der blind ist, kurz vor dem Nierenversagen steht und sein gesamtes Weltbild verloren hat. Und er sitzt ausgerechnet in Damaskus, umgeben von genau den Leuten, die er eigentlich in Ketten legen wollte.
Ja, die Lage war gelinde gesagt heikel.
Er ist da in der geraden Straße, im Haus von einem gewissen Judas. Was ja schon mal krass ist, dass die jüdische Gastfreundschaft so weit ging, jemanden mit Empfehlungsschreiben des Hohepriesters überhaupt aufzunehmen. Aber wie überlebt er jetzt bei seinen Feinden? Gott muss da ja quasi einen Vermittler einschalten.
Und dieser Vermittler ist Ananias. Jesus erscheint ihm in einer Vision und gibt ihm den Auftrag, zu Saulus zu gehen. Dr. Kiener hebt hier etwas sehr Spannendes hervor. Ein Phänomen der antiken Literatur, das man gekoppelte Visionen nennt.
Das ist quasi die antike Version der Zwei-Faktor-Authentifizierung, oder?
Genau so kann man das sehen.
Weil eine einzelne Vision, die konnte man damals doch leicht als Halluzination abtun. Du hast irgendwie verdorbenes Brot gegessen und hörst plötzlich Stimmen. Aber wenn 2 Menschen, die komplett unabhängig voneinander an verschiedenen Orten sind, genau aufeinander abgestimmte Visionen haben, das ist fälschungssicher.
Richtig. Saulus sieht in seiner Vision, wie ein Mann namens Ananias reinkommt. Und Ananias bekommt gleichzeitig die genauen Koordinaten von Saulus. Das war damals der ultimative Beweis für eine göttliche Koordination.
Und diese Koordination war ja auch dringend nötig, weil Ananias hat ja erstmal überhaupt keine Lust auf den Job.
Er wehrt sich vehement. Er argumentiert geradezu mit Gott und sagt, ich habe gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Leuten angetan hat. Er wusste genau, dass Saulus die Papiere hatte, um sie alle einzusperren.
Zu dem zu gehen, ist ja wirklich, als würde man freiwillig in die Höhle des Löwen spazieren.
Definitiv. Aber er überwindet seine Angst, gehorcht und nennt diesen brutalen Verfolger dann tatsächlich Bruder Saulus, heilt ihn und tauft ihn.
Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt in der Rolle der Apostel drüben in Jerusalem wäre, ich würde denken, Ananias ist unfassbar naiv. Das ist doch das perfekte trojanische Pferd. Ein Inquisitor weint ein bisschen, lässt sich taufen und schleicht sich so in die Chefetage der Bewegung ein. Aus reiner Überlebenslogik heraus durften die den doch niemals akzeptieren.
Und diese Skepsis war historisch absolut real. Die Quelle zeigt ganz klar, dass die in Jerusalem panische Angst vor Saulus hatten. Um da überhaupt eine Brücke zu bauen, brauchte es eine ganz spezielle Persönlichkeit.
Barnabas.
Genau. Barnabas, der Sohn des Trostes oder der Ermutigung. Dr. Kiener analysiert das faszinierend. Saulus ist dieser brillante, aber furchteinflößende Intellektuelle. Barnabas dagegen hat ein extrem hohes soziales Kapital. Er ist ein Netzwerker, ein Beziehungsbauer.
Er war quasi der Einzige, der bereit war, dieses Risiko einzugehen und einen Vertrauensvorschuss zu geben.
Richtig. Ohne Barnabas, der Saulus an die Hand nimmt und für ihn bürgt, wäre diese Integration grandios gescheitert.
Okay, also Saulus ist jetzt drin und er fängt sofort an, in den Synagogen zu predigen. Was natürlich sofort lebensgefährlichen Widerstand provoziert, weil er ja jetzt als Verräter gilt. Seine alten Auftraggeber wollen ihn umbringen.
Und Verschwörungen sickerten in der Antike fast immer durch. Dr. Kiener sagt ja, selbst im römischen Senat blieb sowas selten geheim. Saulus erfährt also davon, aber die Tore von Damaskus sind bewacht.
Und dann kommt diese Flucht, die ja sehr ikonisch ist. Er wird in einem Korb die Stadtmauer hinabgelassen. Das erinnert doch sofort an alte Geschichten, oder?
Absolut. Die Quelle zieht da bewusste Parallelen zur Tradition Israels. Jeder Leser damals dachte sofort an Rahab in Jericho oder an David, der vor König Saul floh und durch ein Fenster entkam. Saulus wird hier in die Reihe der großen, gejagten Helden eingegliedert.
Was mich an der Stelle aber wirklich verblüfft hat, ist das Timing von der ganzen Sache. Er flieht, er ist bekehrt, er hat das theologische Rüstzeug, da denkt man doch, okay, jetzt marschiert er direkt nach Rom und erobert das Imperium.
Würde man meinen, ja?
Tarsus. Eine Universitätsstadt, klar, aber er bleibt da jahrelang. Warum lässt Gott seinen neuen Starstrategen jahrelang auf der Ersatzbank versauern?
Das ist ein entscheidender Punkt bei Transformationen. Dr. Kiener machte einen scharfen Unterschied zwischen dem Moment der Berufung und der tatsächlichen Bereitschaft. Diese Wartezeit war keine verlorene Zeit.
Sondern?
Sie war zwingend notwendig, um seine kognitive Dissonanz abzubauen. Er hatte ein Leben lang eine extrem starre Theologie studiert. So ein Weltbild legst du nicht an einem Nachmittag ab, nicht mal nach so einer Vision.
Stimmt, er musste wahrscheinlich alles, was er wusste, nochmal komplett neu durchdenken.
Genau. Er brauchte diese Jahre in Tarsus, um die Schriften neu zu lesen und seine tiefsten Vorurteile zu verlernen. Erst dann war er bereit für die Weltbühne.
Okay, und während Saulus da also sozusagen im intellektuellen Trainingslager sitzt, schwenkt die Quelle rüber zu einer anderen Schlüsselfigur. Weil eine Bewegung wächst ja nicht, wenn nur einer sich ändert. Die etablierte Führung muss auch mitziehen. Und das bringt uns zu Petrus.
Richtig, Petrus ist an der Küste unterwegs. Er heilt in Lütter einen Mann namens Aeneas und wird dann dringend nach Joppa gerufen.
Weil dort Tabitha gestorben ist. Oder Dorcas, auf Griechisch.
Genau, die Gazelle. Und die Quelle betont hier ihren sozialen Status sehr stark. Sie war eine Wohltäterin, eine Mäzenin, die die Witwen der Stadt versorgt hat.
Und Frauen als Mäzene, das gab es damals tatsächlich.
Oh ja, historische Inschriften belegen, dass etwa 10% der Stifter in der Antike Frauen waren. Tabitha hielt diese Gemeinschaft der Witwen finanziell am Leben. Witwen hatten oft gar kein soziales Netz. Ihr Tod war also eine echte ökonomische Katastrophe für diese Frauen.
Der Text beschreibt dann ja auch sehr präzise, wie sie gewaschen wird, was nur Frauen durften und in so ein kleines Obergemach gelegt wird. Und als Petrus kommt, macht er was, das sehr an die alten Propheten Elia und Elisa erinnert. Er schmeißt nämlich alle lauthals klagenden Witwen aus dem Raum.
Da gibt es eine faszinierende moderne Parallele, die Dr. Kiener in seiner Vorlesung erzählt. Aus dem Kongo.
Oh ja, die Geschichte mit Mama Jean, richtig.
Genau. Ein junges Mädchen namens Marie war an Malaria gestorben. Und die Leute konnten sie nicht ins Krankenhaus bringen, also brachten sie sie zu einer Frau namens Mama Jean. Und Mama Jean machte instinktiv genau das, was Petrus getan hat.
Sie hat auch alle rausgeschickt.
Ja. Sie wusste, dass dieser laute, verzweifelte Unglaube im Raum einfach hinterlich war. Sie warf alle raus, die Leute spionierten durch die Ritzen und sie betete für Marie, rief ihren Namen und das Mädchen fing tatsächlich wieder an zu atmen.
Wahnsinn! Eine krasse Geschichte, die zeigt, wie universell diese Dynamiken sind. Petrus sagt dann also, Tabitha, steh auf, und sie öffnet die Augen. Aber, und das ist für unsere Analyse hier fast noch wichtiger, Lukas erwähnt dann im Text so ganz nebenbei ein Detail, das echte Sprengkraft hat.
Du meinst, wo Petrus danach bleibt?
Genau. Er bleibt in Joppa und zwar im Haus von Simon dem Gerber. Und um das mal greifbar zu machen, ein Gerber in der Antike, das war ein absoluter chemischer Albtraum.
Allerdings.
Die haben Tierhäute mit Hunde- oder Taubenkot und Urin behandelt. Der Gestank muss bestialisch gewesen sein. Der saß in den Haaren, in den Klamotten. Rabbiner haben damals sogar Frauen erlaubt, sich scheiden zu lassen, wenn der Ehemann beschließt, Gerber zu werden.
Man muss sich das wirklich mal vorstellen. Die mussten auch oft außerhalb der Stadt am Wasser leben, weil das niemand in der Nachbarschaft haben wollte.
Und Petrus, dieser angesehene Anführer, zieht da freiwillig ein. Das ist doch, als würde heute ein Top-Professor seine Villa verlassen, um sein Zelt auf so einer städtischen Mülldeponie aufzuschlagen.
Und vergiss nicht die religiöse Ebene dabei. Petrus ist ein gesetzestreuer Jude. Für den war rituelle Reinheit extrem wichtig. Ein Gerber hantiert ständig mit toten Tieren. Der ist quasi permanent rituell unrein.
Dass Petrus da wochenlang in diesem Gestank lebt, zeigt ja eigentlich, dass seine eigenen Vorurteile gerade massiv anfangen zu bröckeln.
Genau das ist es. Es ist sein persönliches Trainingslager. Gott mutet ihm das zu, damit er lernt, Menschen nicht nach ihrem Beruf oder ihrem rituellen Status zu bewerten. Er wird auf die ultimative Barriere vorbereitet.
Weil vom sozial geächteten Gerber ist es ja dann nur noch ein kurzer Schritt zum echten, harten Feind. Und die Story geht dann weiter nach Caesarea Maritima, eine riesige Hafenstadt, von Herodes gebaut, das Machtzentrum der Römer in der Region. Und da lebt Cornelius, ein römischer Zenturione der italischen Kohorte.
Und um das richtig einzuordnen, müssen wir uns das Militär damals anschauen. Cornelius befehligte als Centurio Auxiliartruppen, also Hilfstruppen. Das waren meistens keine Römer, sondern syrische Rekruten.
Die ja eine ewig lange Dienstzeit hatten, oder?
20 Jahre. Das war brutal. Und die Überlebenschance lag bei etwa 50%.
50%? Das ist ja quasi russisches Roulette mit dem eigenen Leben. Warum macht man sowas?
Wegen des römischen Bürgerrechts am Ende. Das war der absolute Hauptgewinn damals. Aber das Problem vor Ort war, diese syrischen Soldaten und die jüdische Bevölkerung haben sich abgrundtief gehasst.
Und ausgerechnet zu einem Offizier dieser verhassten Besatzungsmacht soll Petrus jetzt die Botschaft bringen? Wieder durch diese gekoppelten Visionen koordiniert?
Richtig. Cornelius sieht einen Engel, Petrus hat diese Vision mit den Speisegeboten und schon stehen die Soldaten vor der Tür des Gerbers.
Die theologische Strengkraft davon ist unvorstellbar. Auf der einen Seite hast du Kaiser Augustus, der sich als Retter und Bringer der Pax Romana verehren lässt. Wobei dieser Frieden war ja oft einfach nur Unterdrückung.
Die Römer haben eine Wüste geschaffen und es Frieden genannt, ja.
Genau. Und jetzt kommt Petrus und predigt diesen römischen Soldaten Jesus als den wahren Friedensfürsten. Das ist ja absolut subversiv. Lukas stellt in der Quelle römische Soldaten extrem positiv dar. Die Botschaft ist, Gott liebt sogar das Fußvolk der verhassten Besatzungsmacht.
Für die damaligen Leute war das ein Erdbeben. Sämtlicher Nationalismus, jede soziale Diskriminierung, all das wurde systematisch demontiert.
Wenn wir das alles mal zusammenziehen. Saulus musste seinen Eifer ablegen. Ananias und Barnabas mussten ihre Paranoia überwinden. Und Petrus musste den Gestank des Gerbers aushalten, um bereit für den Feind zu sein.
Eine Revolution durch das Verlernen von Hass.
Absolut. Und wenn du dir, während du das alles hörst, das mal durch den Kopf gehen lässt, stell dir vor, Ananias wäre einfach zu Hause geblieben aus Angst. Oder Petrus hätte sich geweigert, das Haus des Cornelius zu betreten. Die universellen Menschenrechte, die Idee von Nächstenliebe, Waisenhäusern, all das hat seine Wurzeln in dieser Bewegung, die damals fast erstickt wäre.
Es hing alles am seidenen Faden.
Und das bringt uns zu unserem finalen Gedanken für heute. Wenn du auf dein eigenes Leben oder deine Karriere schaust, was oder wer ist eigentlich dein persönlicher Gerber? Also welches tief verwurzelte Vorurteil oder welche unangenehme Umgebung meidest du heute noch vehement, die aber vielleicht der entscheidende Trainingsschritt für deinen nächsten großen Durchbruch sein könnte? Denk da mal drüber nach. Danke, dass du bei unserem Deep Dive heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal.